Kultur im Wandel der Zeit. Der Podcast mit Raphael Krikow und Chris Fly.
Ja, guten Tag bei Neon Vibes. Hallo Chris.
Hallo. Wie geht es dir?
Mir geht es bedingt gut. Ich habe ein Fußproblem. Ich habe mir eine Blase gelaufen. Das kann man nicht so nennen. Das ist eher eine Fläche, die ich mir da gelaufen habe. Deswegen kann ich fast nicht mehr gehen. Ansonsten, mir geht es mir sehr gut.
Bist du am Strand zu doll hin und her irgendwie?
Ja, ich habe hier so eine Tradition. Ich gehe einmal die Woche oder zweimal die Woche mache ich hier einen 20-Kilometer-Lauf.
Ach, geil.
Und ich hatte die total verrückte Idee, das ausnahmsweise mal nicht mit meinen Sneakern zu machen, sondern mit meinen Sandalen.
Ach,
Scheiße.
Das
war ein Fehler.
Und das kann dann echt zum Verhängnis werden, ne?
Ja, vor allen Dingen, wenn du das nach 10 Kilometern am Umkehrpunkt merkst.
Ach,
So ist es gewesen. Also insofern, alles gut, aber ich werde es überleben, schätze ich mal. Nur jetzt ist halt ein bisschen mit Laufen ein bisschen schwierig.
Ich habe das mal mit Chucks gehabt. Da habe ich auf einer Städtetour nur ausschließlich keine Sneaker, nichts, sondern nur Chucks eingepackt. Das ist auch ein Spaß, ey. Wenn du da den ganzen Tag mit unterwegs bist, da sind wir wieder beim Thema Labeling und Labels und so.
Chucks, genau.
Ja.
Meine Schuhe waren von ASICS.
Okay. Tja, aber geht einigermaßen, oder?
Ja, geht. Mir fiel aber irgendwie gerade vorhin auf, worauf ich mich richtig freue, wenn ich zurück bin.
Mach mir jetzt eine
das,
Pepsi auf, übrigens
wo ich mich
ein.
Natürlich nicht drauf freue, ist nämlich, dass die Deckel wieder an der Flasche kleben bleiben, wenn man sie aufmacht, oben.
Ach
Du
so,
weißt, was
das
ich...
ist da nicht so, ne?
Nein, natürlich ist das hier nicht so. Du kriegst ja auch im
Gehört, ich habe mir
Supermarkt
gerade
wie...
eine Pepsi aufgemacht. Eine
Na,
Pepsi.
hey,
Warum Pepsi? Weil
ja.
wir heute ein spezielles Thema haben, oder?
Genau. Wir haben nämlich eins der popkulturellsten Themen überhaupt, würde ich sagen. Nämlich den King of Pop.
Genau, Michael
Wie Liz
Jackson.
Taylor noch Ende der 80er ihn genannt hat, nämlich Michael Jackson.
Yes, ein ganz großes Thema, wissen wir auch. Und ähnlich wie bei der Beatles-Folge möchten wir darauf hinweisen, dass wir jetzt keine Biografen sind. Aber auch bei der Beatles-Folge schon hatten wir ja überlegt, man kommt um gewisse Künstler nicht drumherum. Und wir wollen das bei Neon Vibes auch immer so handhaben, dass wir nach einigen Folgen natürlich auch mal zu sprechen kommen auf die ganz, ganz Großen. Und letzte Woche haben Raphael und ich über das nächste Thema nachgedacht und da waren wir uns ja relativ schnell einig, ne? Irgendwie, dass das jetzt auch durchaus Sinn macht. Nicht zuletzt auch, weil in Hamburg ja gerade das Michael Jackson Musical angefangen hat. Das war, glaube ich, auch letzte Woche der Ursprungsgedanke, Raphael, oder?
Deiner, ja. Also ich hab da keinen großen Bezug zu dem Musical in Hamburg von hier, aus den USA heraus sowieso
Ja, aus
nicht.
den USA natürlich sowieso nicht. Nee,
Obwohl
aber.
ich bin natürlich gerade in dem Land, wo Michael Jackson
Ja.
gelebt hat.
Ja.
Nicht du.
Genau.
Ja.
Ja, ich habe aber einen kleinen Bezug, weil ich habe dir ja, oder das weißt du ja auch, ne? Ich habe eine Band und der Schlagzeuger Kai aus meiner Band, der hat tatsächlich beim Michael Jackson Musical angefangen. Der wechselt sich mit zwei, drei anderen Schlagzeugern ab und spielt
Phil
tatsächlich
Collins, glaube
dieses
ich, ne?
Musical. Wie bitte?
Der wechselt sich mit Phil Collins ab.
Mit Phil Collins. Ja, müssen wir. Also Phil Collins wäre übrigens auch ein großes
Ja,
Thema, ne?
ja.
Ganz, ganz großes Thema, ja.
Ja.
Aber ja, deine Woche. Wie war deine Woche bisher? Hast du
Ja,
gut
meine
Urlaub
Woche war
machen können,
jetzt,
ne?
ja, war jetzt keine Highlights, aber ich habe natürlich doch ein Highlight, das ist wieder aus Deutschland, das fand ich ganz spannend. Und zwar habe ich mal vor ein paar Wochen in Mainz einen Podcast aufgenommen. Nicht, ich war also, ich bin fremdgegangen, war nicht Neon Vibes, war der
Unverschämt.
sogenannte, ja, Wahnsinn, der sogenannte
Wie heißt er?
Hearbeat Podcast heißt er.
Ah,
Mit
cool.
Daniel Agema, das ist so ein Produzent und er macht auch so ganz viele Produzentenschulungen, also für elektronische Musik in erster Linie. Der Podcast ist auch relativ bekannt und der hatte mich eingeladen, mal drüber zu, also ein Videopodcast. Und der hat mich mal eingeladen, darüber zu sprechen, über die Situation der im weitesten Sinne natürlich auch Clubmusik, Clubkultur und der elektronischen Musik im Bezug auf das Produzieren. Also wie müsste man heute produzieren, um erfolgreich zu sein, ist natürlich ein weites Feld. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich immer sehr kritisch so Spotify und diesen ganzen Entwicklungen gegenüberstehe, weil man eigentlich als Produzent, wenn man nicht gerade einen 10 Nummer 1 Sitz hat, eigentlich kein Geld verdienen kann. Und es gibt viele Produzenten, die deswegen auch aufhören, definitiv zu produzieren, weil es einfach wirtschaftlich sich nicht mehr lohnt. So, und da haben wir natürlich ganz weit ausgeholt bei dem Podcast. Und ich habe dann ganz viel erzählt aus meiner auch 30-jährigen Disco Boys und 40-jährigen DJ-Karriere, wie ich das so sehe, was hat sich alles verändert, also die gesellschaftlichen Veränderungen, die wir hier auch schon ganz oft angesprochen haben. Aber es geht jetzt gar nicht darum, was habe ich da alles erzählt, sondern es geht eher darum, dass der seit 6 Tagen jetzt online ist und ist 27.000 Mal angesehen worden.
Abgefahren.
Und hat knapp 400 Kommentare mittlerweile. Das heißt, wir haben da wohl irgendwie ein Fass aufgemacht, keine Ahnung. Und ich habe dann wieder auch gelernt, wie interessant das dann ist, wenn so völlig destruktive, also nicht konstruktive Kommentare kommen. Ist überwiegend positiv. Also viele sehen viele Punkte so ähnlich, wie ich sie sehe. Und auch Produzenten haben da was zugeschrieben. Kai Tracid zum Beispiel, solche Leute, auf einmal tauchen die da auf und erzählen dann Sachen. Das ist ganz spannend. Aber es war eben spannend auch, wie manche Leute den Podcast sich nicht ansehen, ja, und trotzdem kommentieren. Das fand ich sehr spannend. Also, das ist ja auch Teil der
Oh ja.
gesellschaftlichen Entwicklung, dass man auf jeden Fall irgendwas hinterlassen muss, Negatives, ja.
Ja, ohne sich überhaupt
Aber
da
richtig.
von vorne bis hinten mit
Ganz genau.
auseinandergesetzt zu haben.
Und dann auch vor allen Dingen ist der ist etwas provokativ überschrieben, dieser Podcast: Underground ist tot. Und das war aber eher eine Frage als eine Aussage. Und dann ist natürlich das große Disco Boys Logo im Trailer zu sehen. Es geht aber gar nicht um die Disco Boys, klar. Mir ist schon klar, dass man das gerne nimmt, weil das provoziert, weil das auffällt, weil das jeder kennt, und sich jeder darunter vorstellen kann, was man dann alles so hört. Aber darum ging es überhaupt nicht. Es ging ja um mich als Person und wie ich das einschätze. Und du merkst halt genau bei den Kommentaren, dass viele beim Punkt Disco Boys, da ist schon, dann kommen dann die ganzen Kommentare, positive und negative. Aber wenn man sich den Podcast ansieht, sieht man, dass es eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Das fand ich schon sehr spannend. Das ist auch mein Tipp. Also wer Bock darauf hat, kann sich das gerne mal angucken, und anhören. Es gibt es auch bei Spotify, gibt es aber auch eben bei YouTube vor allen Dingen. Heartbeat, also Hearbeat, nicht Heart genau, sondern Hear, also Hörenbeat, also Hearbeat Podcast
Ja.
mit Daniel Agema. Underground ist tot.
Wow,
Jetzt bist du
spannend.
da, Chris.
Ja, ich bin bei den Final Touches eines Remixes und das bringt mich endlich mal dazu, eine Frage zu beantworten, die mir schon häufiger gestellt wurde, nämlich woher eigentlich unsere Titelmusik herkommt von
Das wollte ich
Neon
dich auch immer
Jazz.
schon mal fragen.
Da haben wir auch noch nie drüber gesprochen, ne?
Das ist richtig.
Also, der Song, den habe ich natürlich produziert.
Natürlich.
Aber das Ding ist, ich habe im Zuge der Deluxe-Version meines letzten Albums Digital Bubblegum einige Songs geremixt. Und das ist ein Remix, also ein Snippet von einem Remix von meinem Song Big Bubble, der nie veröffentlicht wurde. Und als Raphael und ich gemeinsam den Podcast geplant hatten, mussten wir irgendwie auch eine Titelmusik haben. Und da habe ich tatsächlich ein kleines Snippet von diesem nie veröffentlichten Remix tatsächlich als Instrumental umgewandelt. Und dann, ja, haben wir uns darauf geeinigt, dass das eigentlich super passt. Spannend eigentlich aber auch irgendwie, weil dieses Thema Big Bubble ja eigentlich auch häufig zum Thema Popkultur gehört. Also ich hatte eigentlich vor, dich zu überraschen, Raphael, und den Remix dann auch mal irgendwann raus zu Weihnachten rauszubringen. Aber bisher habe ich echt so viel um die Ohren gehabt. Ich habe das alles aufs nächste Jahr geschoben. Aber irgendwann gibt es auf jeden Fall die ganz, ganz lange Version und natürlich auch das Instrumental für Leute, die nur die Instrumentalversion, wie sie sie kennen, haben wollen. Also ja, da sitze ich gerade so ein bisschen
Das ist
dran.
gut, weil dann tragen wir uns ja beide bei der GEMA ein als Lizenzgeber, ne?
Ja, wieso, was hast du denn daran gemacht? Hast du das gesprochen, ne? Du warst doch die.
Nein, ich habe dich motiviert dazu, also ist ohne mich, ne?
So. Ja, da reden wir nachher nochmal drüber. Ja,
Gut.
aber das bringt mich zu meinem Tipp tatsächlich. Mein heutiger Tipp. Eigentlich mache ich das ja häufig so, dass ich einen Song nehme, der mir so neu begegnet ist. Aber in diesem Fall habe ich tatsächlich einen Song, der mir sehr am Herzen liegt, der nicht von direkt Michael Jackson ist, aber der auf einer Platte von den Jacksons ist. Denn viele kennen ja irgendwie die großen Alben von Michael Jackson, aber bevor eigentlich er so seinen richtig Hardcore-Album, nämlich Thriller, rausgebracht hat, hat er 1980 mit seinen Brüdern eine Platte rausgebracht, wo auch Can You Feel It drauf ist. Das ist das Album Triumph. Und ich kann nur jedem empfehlen, dieses Album mal von Anfang bis Ende durchzuhören, weil es ist ganz, ganz großartig. Und der Song 8, Give It Up. Das ist mein Tipp diese Woche. Tue ich auch in unsere Tipps-Playlist. Der hat eine ganz eigene Stimmung. Natürlich auch sehr orchestral, wie viele Jacksons Sachen auch. Und auch Michael Jacksons Dinge sind ja auch häufig sehr orchestral. Aber der hat so eine Melancholie und irgendwie finde ich, gerade weil der Song auch gen Ende der Platte stattfindet, wirkt das so, als ob er so jetzt auf seine ganz, ganz, ganz große Zeit irgendwie hinzusteuert. Und ja, kann ich nur jedem ans Herz legen. Give it up, hört mal rein von den Jacksons.
Na,
Genau, das
wobei
ist ja eigentlich
ist,
eine ganz
wobei.
gute Überleitung jetzt, um mal in unser Hauptthema einzusteigen. Was wolltest du sagen, Raphael?
Ich wollte nur sagen, dass das ganz am Anfang der Disco Boys Sachen 94 war, Can You Feel It? Das haben wir gespielt bei uns in so einem Set. Also der
Geil.
Track von diesem Album. Super Track der Jacksons.
Total super Track. Und ich finde, der lässt sich auch sehr, sehr leicht überblenden. Also da kannst du geile Mixe mitmachen, weil dieser Basslauf, dieses du, 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 das ist super, um einen Übergang zu machen. Das lege ich auch häufig auf der auf.
Guck mal an.
Weil das passt ja, weil exakt 1980, ne? Ich finde
Ich dachte
allerdings,
aber,
das hört sich immer noch sehr 70s-mäßig an, ne?
ja,
Sehr diskoid,
total.
ja.
Discoid, da kommen wir auch gleich zu. Discoid oder nicht Discoid.
Da kommen wir auch gleich zu. Ja, Raphael, dann steigen wir mal ein, ne, bei dem unfassbar großen Thema Michael Jackson. Was würdest du sagen, wo fangen wir an? Wollen wir wieder chronologisch vorgehen? Bisschen in die
Ja,
Vergangenheit gehen, wo es
da kannst du
anfing?
natürlich rein chronologisch kannst du da 5 Stunden Vortrag halten, glaube ich.
Ja.
Auch wenn ich das nicht auswendig könnte, weil ich nicht so ein, das muss ich gleich vorab sagen, ich bin mittlerweile ein viel größerer Michael Jackson-Fan, als ich es in seiner Hochzeit, wie wer das auch immer wie definiert, also ich sag mal so Mitte der 80er, ja,
Ja.
habe ich das kaum so wahrgenommen. Also habe ich schon wahrgenommen, aber das war mir alles natürlich zu kommerziell, klar. Anfangen würde ich schon so bei der, ich würde es chronologisch machen, glaube schon, auf jeden Fall, aber kurz.
Ja.
Und dann eher auf die Phänomene und auf die Anekdoten zurückkommen. Die sind, glaube ich, ganz spannend, weil Chronologie kann man auch nachlesen, klar. Aber fang du mal da an, wo ich es nämlich spannend finde, was er eigentlich alles schon gemacht hat, bevor eigentlich das erste Album, also Off the Wall 1979,
Genau.
was ich auch mir gekauft habe und super fand, natürlich. Was davor eigentlich schon war, also war auch sogar neben den Jacksons hat er ja schon Sachen gemacht. Da weiß ich nämlich gar nicht so viel drüber.
Ja, das ist echt sehr, sehr spannend, denn Michael Jackson, also genau wie du es gerade sagst, ne, man hat ja eigentlich so die Highlights immer so im Kopf. Und irgendwie, wenn man so findet, wenn ich an Michael Jackson gedacht habe, auch in den 80ern schon, dann war für mich eigentlich Off the Wall immer so das allererste Album so von ihm.
Genau,
Dabei war
das
das gar
meinte
nicht das
ich.
allererste
Das
Album,
meinte ich, genau.
sondern es war das fünfte Album, genau. Denn die Zeit
So,
davor, die gehört so ein
Soloalbum.
bisschen, ja, das ist sein
Muss man,
fünftes Soloalbum war das.
genau, Soloalbum, genau.
Sein fünftes Soloalbum und er hat natürlich auch mit seinen Brüdern und mit seiner familiären Geschichte unfassbar viel im Vorfeld gemacht. Michael Jackson ist im Alter von 5 mit seinen Brüdern Jackson 5 1969 oder 68, 69 an einen Deal gekommen mit der Plattenfirma Motown. Denn sein Vater hat die Kinder sehr, sehr früh schon krass dahingetrimmt, gemeinsam Musik zu machen. Und erst hießen sie The Jackson Brothers, die 1964 gegründet wurde. Und daraus ging 1966 halt Jackson 5 hervor. Und die bestand halt aus den 5 Geschwistern. Michael Jackson war halt der jüngste von allen und wie eigentlich alle Zeitzeugen berichteten, eigentlich der am aller härtesten gearbeitet hatte und auch am härtesten an Musik geklebt hat, wohingegen seine Brüder häufig irgendwie draußen irgendwie Football gespielt haben und die Plattenproduzenten häufig die Geschwister wieder reinrufen mussten, war Michael Jackson immer der 8-mal so viel gearbeitet hat als seine Brüder. Und das fiel
Ja.
wohl schon sehr, sehr früh auf.
Ja, ich habe gestern nämlich mit seiner Mutter telefoniert und das hat die mir genau so auch
Ja,
erzählt.
hat sie.
Ja. Mhm.
So. Über was habt ihr denn sonst noch so geredet?
Das will ich jetzt hier nicht sagen.
Ja, also das war wohl schon enorm auffallend, was für ein unglaubliches Talent dieser kleine Junge hatte. Ja, und dann ging es halt los mit den Jackson 5 bei Motown. Und auch so rückblickend, wenn man diese ganzen Dinge hört, diese Songs hört, das war halt in der Zeit nochmal was ganz, ganz Spezielles. Also es war von den String Arrangements halt unglaublich brillant eingespielt und seine Stimmtechniken waren halt unfassbar auffallend. Und das halt in der Mischung mit so groovy, funky, soul-styled Arrangements hat halt zu dem Durchbruch geführt. I Want You Back und ABC war dann am Ende, der Song ABC war dann so eigentlich der richtige Durchbruch. Und ja, und wie das damals häufig so war in den Ende 60er Jahren, die Labels haben Bands und so gerade so Vocal Bands halt sehr, sehr gefeatured und aber ganz besonders so die, also einen heraus auserkoren und den halt ganz, ganz besonders gefeatured, um natürlich so eine Solokarriere dann auch noch parallel anzuschieben. Bei den Supremes zum Beispiel war das in den 60ern auch so. Da war halt Diana Ross so die Frontfigur und die wurde vom Label halt auch total nach vorne gepeitscht. Ja, und so kam es, dass Michael Jackson halt in den 70er Jahren parallel zu Jackson 5 vier Soloalben aufgenommen hat, wo er halt meist Songs gecovert hat und wurde halt sehr, sehr als Star so nach vorne gebracht, so als Kinderstar letztendlich, parallel zu den Jackson 5.
Ja, der 1971 mit 13, dann, ich glaube, das erste Soloalbum oder zumindest die ersten Aufnahmen gemacht, Solo.
Ben hieß das Album.
Genau.
Genau, und aber trotzdem liefen die Jackson 5 halt immer weiter in den 70ern. Und die waren aber trotzdem so ein bisschen frustriert in den 70s, weil das Label so eine große Übermacht war. Und deswegen haben sie 1975 das Label gewechselt und gingen zu CBS. Und CBS hatten mit den Jacksons irgendwie was so etwas anderes vor als Motown, weil die wollten sie so ein bisschen erwachsener präsentieren. Und da finde ich, kam so rückblickend eigentlich so eher so die erste Verwandlung, weil aus den Kinderstars auf einmal Erwachsene wurden. Und da kam dann auch die Namensänderung zu The Jacksons. Und genau da habe ich ja gerade auch schon drüber gesprochen. Die haben halt insgesamt bei CBS sechs Alben aufgenommen. In den 70ern und waren da auch schon enorm erfolgreich. Also deswegen, also man vergisst das, du hast das total auf den Punkt gebracht, gerade Raphael, ne? Man vergisst das immer bei diesem Überphänomen von Michael Jacksons Solokarriere und der Marke, die halt aufgebaut wurde, dass eigentlich diese Karriere in den 60ern und 70ern schon enorm war, ne?
Da fällt mir wieder das Harry Belafonte-Zitat ein. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht zum Star zu werden.
Ja. Abgefahren, ne? Ja,
Ja.
und das, warte mal, wo fiel mir das noch ein? Bei welchem Schauspieler ist mir das letztens noch eingefallen? Wie hieß noch der Rain Man? Warte mal, wer, Gott, jetzt liegt mir auf der Zunge,
Dustin
der
Hoffmann.
Schauspieler von, wo Tom Cruise bei Rain Man sein
Aber
Gegenstück.
nicht Dustin Hoffmann.
Nicht Dustin Hoffmann, nein. Ich guck das mal ganz kurz nach. Warte mal, nicht mehr sowas auf der Zunge. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hier gerade. Nee, dann habe ich das, habe ich. Nein, Quatsch, gar nicht Rain Man, sondern die Farbe des Geldes.
Ach so, bei Rayman ist es nämlich Dustin Hoffmann, deswegen.
Bei Rain Man ist es die Farbe des Geldes. Bei Rain Man ist es Dustin Hoffmann. Da hast du total recht, Raphael. Voll ins Schwarze getroffen. Wieso komme ich nicht auf Sekunde, wir sind gleich soweit. Paul Newman, eine Legende, ein Mega-Schauspieler. Und weswegen ich darauf komme, ich habe letztens in einer Doku gesehen oder gehört, dass Paul Newman eigentlich jahrzehntelang dieses Gefühl hatte, oder so diese Paranoia hatte, aufzufliegen, weil der also eigentlich bis in seine späten Jahre immer das Gefühl hatte, dass er irgendwie auf den falschen Pfad gekommen ist, weil er ja eigentlich gar nicht schauspielern kann. So, und das nennt man das ist tatsächlich eine richtige Krankheit. Das nennt man so
Überheblichkeit.
ja, nee, Überheblichkeit eben ganz und
Das ist
gar
auch
nicht,
keine
sondern
Krankheit.
so diese Krankheit der Angst vor Hochstapelei. Also total abgefahren. Und irgendwann, als er dann aber seine, keine Ahnung, 180. Auszeichnung bekommen hat, hat er dann auch tatsächlich auch mal selbst eingesehen, dass er halt irgendwie sehr, sehr talentiert ist. Ja, warum ich da eigentlich drauf komme, bei Michael Jackson, das hat ihn ja eigentlich auch sein ganzes Leben begleitet. Der hat halt überhaupt gar keine Kindheit gehabt. Das sagte er auch in ganz, ganz vielen Interviews, dass eben weil sein Vater ihn da so drauf getrimmt hat oder also die ganze Band auch so drauf getrimmt hat, hatte er überhaupt gar keinen Vergleich eigentlich, ne?
Ja, also das ist ja hinlänglich bekannt, die Familienverhältnisse, glaube ich, bei den Jacksons, wer sich da ein bisschen für interessiert, der hat das bestimmt schon gehört, gelesen oder gesehen,
Ja.
was da wohl damals abging. Auch sehr komplexes Thema. Ich habe mich da auch nicht wirklich vertieft rein, auch weder jetzt noch früher. Aber kann man sich schon vorstellen.
Ja, und dann kam es halt dazu, dass sie in den 70s, dass Michael Jackson, weil er eben auch als Solokünstler so gut durchgestartet war, eine Rolle in dem Film The Wizard of Oz angenommen hat, wo auch Diana Ross sehr gefeatured wurde. Und im Zuge dieser Aufnahmen hat er den Produzenten Quincy Jones kennengelernt. Quincy Jones ist eigentlich auch mal eine Popkultur, eine Podcast-Folge wert, weil das ist wirklich eine Produzentenlegende, anders kann man es wirklich nicht sagen. Und Quincy Jones hat Michael Jackson kennengelernt und dann eben dadurch haben die beiden sehr gut miteinander funktioniert und mochten sich gleich auf Anhieb und haben dann im Grunde besprochen, dass er Michael Jacksons neues Album produziert. Und das war dann im Grunde der erste richtig große Meilenstein in Michael Jacksons Karriere, nämlich das Album Off the Wall. Raphael, was fällt dir zu Off the Wall ein, wenn du daran denkst? Ich denke auch jetzt irgendwie gerade auch an Disco Boys und auch so an den Song, der im
Naja,
Grunde das Album gleich einleitet.
absolut, aber was einem da einfällt, und das kann man auch hören, wenn man sich das Album mal über Kopfhörer anhört, die Qualität hat sich massiv verbessert. Also das Album ist unfassbar gut produziert. Die Sounds sind so klar und anders als bei vielen Alben, in anderen Alben in der Zeit und auch was Michael Jackson vorher gemacht hat. Aber vor allen Dingen fällt eins auf, dass Quincy Jones ihn, und deswegen mochte ich die Michael Jackson Sachen von vorher nicht so gern und auch die Jackson Sachen nicht so gerne. Das war nämlich eigentlich vom Genre her Rhythm and Blues, was die gemacht haben. Das war klassisch R&B bis dahin. Und Quincy Jones hat Michael Jackson ganz klar in Sachen in Richtung Disco gebracht. Also das, was damals total angesagt war, da hat er dem praktisch mit dem Album fast die Krone aufgesetzt und hat auch sehr, sehr früh und nämlich bei diesem 1979 erschienen Off the Wall auch schon elektronische Sachen eingesetzt bei dem Album. Und das hört man und das merkt man und das hat Michael Jackson inhaltlich total weit nach vorne gebracht. Das fällt sehr auf.
Und vor allen Dingen haben sie ihn auch das erste Mal so unabhängig von der Band mit seinen Brüdern so richtig auch als Erwachsenen in Szene gesetzt. Ne? Auf dem Peak der Disco-Ära, wir reden hier von der Ära 77 ja, eigentlich bis 80 auch, wo halt das unglaublich en vogue war, diese ganze Studio 54-styled Disco-Musik. Und da hast du total recht. Im Grunde haben Quincy Jones und Michael Jackson dem die Krone aufgesetzt mit dem Album, ne?
Ganz genau. Und Quincy Jones hat dann auch die beiden nächsten Alben sogar produziert. Und das ist eigentlich, aus meiner Sicht ist das die Erfolgsstory von Off the Wall
Exakt.
1979,
Und das ist eben
Thriller
der, das,
82.
genau, das ist eigentlich so diese Transformation, die jetzt stattfand, Anfang der 80er Jahre, die finde ich ist die interessanteste. Lass uns da gern mal mit der Lupe so ein bisschen reingehen, wenn du magst. Weil dieses Album Off the Wall, auch wenn man es so rückblickend, das ist das Album eigentlich, steht immer so ein bisschen im Schatten von seiner Karriere, die danach kam, weil alles, was danach kam, war ja so überdimensional. Aber wie ist es dazu gekommen? Also ganz, ganz spannend ist eigentlich, dass als sie dann entschlossen haben, sich dazu entschlossen haben, die Fortsetzung oder das Follow-up zu Off the Wall zu produzieren, nämlich das erfolgreichste Album aller Zeiten. Das war natürlich nicht der Plan, aber sie wollten halt das fortsetzen, ne, mit Off the Wall. Und was sehr, sehr spannend ist, was man auch in ganz, ganz vielen Dokumentationen hört, dieses Überalbum Thriller, was 1982 erschienen ist, da wurde am Anfang gar nicht so eine große Notiz von genommen. Es war sogar so, hört man, dass als es rauskam, viele so dachten, ach ja, aber das ist jetzt irgendwie doch nicht so wie Off the Wall. Und interessant ist die Veröffentlichungstaktik, die sie halt gewählt haben. Denn auf Thriller ist auch ein Duett mit Paul McCartney. The Girl Is Mine. Und The Girl Is Mine war die allererste Single von Thriller. Es wird halt gesagt, dass sie das deswegen als erstes veröffentlicht hatten, weil sie dieses McCartney-Ding, wo die ganze Welt drauf gewartet hat, erstmal aus dem Spiel nehmen wollten. Sie wollten den Fokus auf all die anderen Songs setzen und wollten das erstmal als allererstes veröffentlichen, damit das schon mal weg ist. Damit da nicht alle Leute sich die Mäuler drüber zerreißen und eben, weil es auch eine Ballade war, da den Fokus drauf setzen. Denn eben weil Michael Jackson auch leider Anfang der 80er noch die Erfahrung machen musste, dass er eben, weil er ein schwarzer Künstler war, nicht aufs Rolling Stone Cover war, hatte er eine ganz, ganz große Motivation für etwas Größeres. Er hatte nämlich, weil er das auch mehrmals erfahren hat, dass schwarze Künstler immer noch nicht so richtig akzeptiert waren, das muss man sich mal vorstellen, Anfang der 80er, hatte er die Motivation, Alter, irgendwann fragen Sie mich, irgendwann fragen Sie mich und ich komme auf dieses Cover. Und deswegen, und eben weil er auch gelangweilt war von Alben, wo nur die Single immer ein guter Song war, war der Plan mit Quincy Jones, wir machen ein Album, was die Welt rettet, was alle miteinander verbindet, alles miteinander verbindet. R&B, Pop, Rock, Disco und Funk. Genau. Und das war so ein bisschen der Plan. Ja, und dann ging es halt zur Sache, ne? Die zweite Single, Raphael. Was
Weiß
fällt
ich
dir
gar
dazu
nicht.
ein? Der zur zweiten Single.
Beat It oder ich weiß nicht, was war die
Billie
zweite Single?
Jean.
Billie Jean, okay.
Genau, Billie Jean. Billie Jean kam raus, ich glaube Ende 82. Und wir haben ja in unserer dritten Folge The Second British Invasion, also die zweite britische Invasion, ja schon mal über genau diese Ära geschnackt, Raphael, ne? Weil die war ja nun enorm geprägt von britischen Künstlern und natürlich auch von MTV, oder?
Ja, klar.
Tja, und genau, und Michael Jackson hat sich dann natürlich auch in diese Richtung orientiert und dachte, alright, ich will hier ein richtig geiles Video produzieren und hat, weil er so fasziniert war von einem Song von der Second British Invasion, nämlich von Don't You Want Me von Human League. Kannst du dich da noch dran erinnern, Raphael, an das Video
Von Human
von Human
League?
League? Ja, Don't You
Ja,
Want Me?
natürlich. Ja, klar.
Beschreib mal,
Obwohl
wie
ich,
ist das, wie das.
ich ja nicht, ich kann mich nicht mehr im Detail erinnern. Ich weiß noch, dass ich interessierte mich ja gar nicht für Videos, aber ich war ein ganz großer Human League-Fan, deswegen habe ich das natürlich gesehen damals. Ich weiß aber, du willst ja was willst du hinaus? Genau, auch
Ja, das
wahrscheinlich
ist
auf.
halt so ein Video, wo die halt so ein Nightwalk machen.
Genau.
Und Michael
Darauf willst du
Jackson,
hinaus. Ich dachte es mir schon, ja.
genau, die haben halt so, werden halt so begleitet von der Kamera und gehen halt so obercool halt so durch die Straße. Und Michael Jackson war eigentlich immer schon sehr gut darin, sich so Leute auszusuchen, von denen er dachte, Mensch, das passt ganz gut zu meinem Style. Und deswegen hat er sich den Regisseur von genau diesem Video ausgeguckt und hat das legendäre Billie Jean Video produzieren lassen, wo er halt irgendwie so eine Straße lang geht und wo im Grunde alles anfängt zu leuchten, was er berührt mit seinen Füßen, und er geht eine Treppe hoch und dann geht auf einmal die Hotelreklame an. Und also das war ein echter Hingucker damals. Und was aber sehr spannend ist mit Billie Jean, das wurde ja zu wirklich einer Legende, dieser Song. Der wurde ja überschüttet mit Preisen, Billie Jean. Was aber spannend ist, ist die Hintergrundinformation, dass Quincy Jones das eigentlich gar nicht auskoppeln wollte. Aber Michael Jackson bestand darauf, das auszukoppeln. Und dann wurde es halt veröffentlicht. Und eine andere interessante nebenbei Information: Auch MTV war nicht so gut da drin, schwarze Künstler, sagen wir mal ganz vorsichtig, zu featuren. Kannst du dich noch erinnern, Raphael, an Super Freak, an den Song? Der ist doch auch total durch die Decke gegangen Anfang des Jahres, Anfang der 80er, ne? Super Freak. Also, das war so ein kleiner Skandal, weil MTV hat das anfangs überhaupt nicht gesendet. Warum? Weil auch das schwarze Künstler waren. Und als MTV tatsächlich der Plattenfirma angekündigt hat, dass sie Billie Jean nicht on air setzen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Die wollten das nicht veröffentlichen bei MTV. Und genau aus diesem Grund hat das Label gesagt, wenn ihr das macht und dieses Video nicht veröffentlicht, ziehen wir von dem gesamten Label alle Songs wieder zurück, und die dürft ihr dann alle nicht mehr senden. Und genau aus dem Grund hat MTV dann doch vorsichtshalber ihr grünes Licht gegeben, Billie Jean zu senden. Und ja, und the rest is history. Billie Jean wurde halt zu so einer Übersingle. Und ich weiß gar nicht, ob das wirklich alles so eine Strategie war, das alles hintereinander irgendwie zu veröffentlichen. Aber Fakt ist, Michael Jackson hat genau mit diesen Dingen, aber sowas von auf ganz großer Bandbreite, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen ins absolute Schwarze getroffen. Die Produktionsart, sein Look, der ja irgendwie, also wirklich ikonisch wurde, dann die ganzen Dance-Moves, und obendrein haben sie dann gleich ein Monat später die Single Beat It rausgehauen. Und das Abgefahrene ist, diese Platte ist halt deswegen auch so legendär geworden, sagen auch ganz viele Zeitzeugen, weil sie halt so viele Genres verbindet. Also es ist eben nicht wie der Vorgänger, so eine Disco-Platte irgendwie mit Soul- und Funk-Einflüssen, sondern das ist auch das erste Mal gewesen, dass jetzt zum Beispiel bei so einem Beat It echt so Heavy-Elemente mit eingebaut wurden. Und deswegen wurde diese Platte halt, ist die massiv eingeschlagen. Aber was ich so spannend finde, Raphael, auf so ganz leisen Sohlen. Also nicht irgendwie rausgehauen und bam, Erfolg, so wie man es heute kennt, weißt du? So, sondern so auf so ganz leisen Sohlen. Und auf einmal irgendwie hat die Welt da Stück für Stück Notiz von genommen, dass man es hier mit einer richtig oberabgefahrenen Platte zu tun hat. Im Mai 83 gab es dann den nächsten Coup bei der großen Show für die 25-jährige Motown-Show, wo Michael Jackson halt Billie Jean performt hat. Und an diesem Abend ist TV-Geschichte entstanden, weil genau in genau der Performance hat er halt das erste Mal seinen Moonwalk performt. Und all diese ganzen kleinen, aber wichtigen Momente haben halt dazu geführt, dass dieses Album so legendär wurde. Thriller, der Song wurde ursprünglich gar nicht, auch gar nicht als Single veröffentlicht, beziehungsweise als Single angedacht. Aber Michael Jackson fand es unfassbar interessant, seine Idee umzusetzen, denn er war damals sehr, sehr von American Werewolf, von dem Film American Werewolf begeistert und hat den Regisseur dazu gebracht, seinen Thriller sozusagen umzusetzen. Und deswegen hatten sie halt eine grandiose Idee und obendrein auch die Idee, ein Making-of zu diesem wahnsinnig originellen Stoff zu machen und das dann halt auch als Promotion-Idee an andere Sender zu verkaufen. Raphael, was sind deine Erinnerungen an Thriller?
Naja, also ich natürlich das Video, dieses überlange Video, was viel länger ist als ein normales Musikvideo, auch viel länger als der eigentliche Titel auf dem Album war. Und das war ja am Ende das meistverkaufteste Musikvideo aller Zeiten. Damals muss man noch dazu sagen, auf VHS 1983 natürlich, nicht als Stream und nicht als CD und irgendwas, sondern die Leute sind wirklich in den Laden gegangen und mussten sich da eine VHS von kaufen. Sehr interessant. Und was man natürlich, man muss auch mal ein bisschen, also die Zahl kenne ich jetzt nicht, aber was ich weiß, ist, dass sich das ganze Album Thriller 66 Millionen Mal verkauft hat. Das finde ich eigentlich das Spannende an oder das Interessante an Michael Jackson. Das sind die Zahlen. Das ist also, das ist so, es geht immer nur um Millionen und Milliarden. Das ist, ne, also es, das geht da nicht irgendwie Hunderttausende, das ist schon, spielt schon keine Rolle mehr. Es ist immer Millionen und Milliarden bei ihm. Also ne, also 66 Millionen von einem Album verkaufen, das ist eigentlich so überdimensional, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube, insgesamt hat er, soweit ich weiß, Tonträger verkauft 500 bis 600 Millionen, sagt man insgesamt. Und das ist einfach weit weg von allem, was es bis daher gab und auch was es nachher nie wieder gab. Das finde ich schon interessant. Und Thriller war da der absolute Höhepunkt. Ich würde mal sagen, stimmst mir zu, das war auch wahrscheinlich der Höhepunkt von Michael Jackson selbst. Wenn man jetzt noch das Bad-Album dazu nimmt, was ja gleich noch kommt, aber ansonsten war das definitiv seine beste Zeit.
Absolut, da gebe ich dir total recht. Also ich finde, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich finde, da war er auch noch so richtig zu 100% authentisch, oder? Wie
Ja.
hast du ihn wahrgenommen generell? Also so, du sagtest ja,
Ja.
du hast ihn nie, also nicht so richtig. Hast du seine Platten gekauft
Alle, ich habe
oder?
alle, also diese Alben habe ich alle. Ich habe aufgehört bei der Invincible, ich glaube, das ist
Von
2000,
2001.
2001, ja.
War sein letztes Album, ja.
Es war eher so, weil man, weil ich das Gefühl hatte, die Alben muss man haben, weil die
Ja,
einfach
ist
gut
das nicht
sind. Und
abgefahren? Ja.
ich habe damals mich nie geoutet als Michael Jackson-Fan, aber ich war schon auch gerade in der Zeit, eigentlich fand ich die Sachen fast alle gut. Muss aber dazu sagen, mir haben eigentlich seine Balladen fast immer besser gefallen als die Hits. Aber das war, lief so ein bisschen an mir vorbei, weil ich hatte per se, stand ich nicht auf diese mega Mainstream-Künstler. Ich habe das damals natürlich auch nicht als Popkultur verstanden, dass der auch Popkultur geschrieben hat, kann man nicht anders sagen, ganz klar. So habe ich es nie empfunden. Und ich habe ja immer Personenkult, habe ich immer abgelehnt, was sowas anging. Aber mir gefielen die Sachen alle. Und wenn man sie heute hört, die sind einfach unfassbar gut produziert. Und auch Bad und dann Dangerous fand ich immer noch auch alles gut. Aber ne, diese Zahlen sind Wahnsinn. Also er hat ja gilt als bestverdienster Künstler aller Zeiten. Und das Interessante ist, auch nach seinem Tod. Also er verdient nach seinem Tod noch mehr, als jeder lebende Künstler jemals verdient hat. Und das ist outstanding. Also das alles, diese ganzen Zahlen. Also die letzte interessante Zahl war nach seiner Trauerfeier. Bei seiner Trauerfeier 2009 haben 2 bis 3 Milliarden Menschen live zugesehen. Das ist sozusagen die letzte interessante
Unglaublich.
Zahl.
Ja, also stimme dir absolut zu. Das wurde so zu so einem Überding einfach so, ne? Aber was ich so spannend finde, ist, dass im Grunde durch dieses regelmäßige Abtauchen auch. Also du hast diese ganzen weiteren Alben ja gerade erwähnt, ne? Das war halt auch damals immer so. Also im Grunde hat er ja sich wirklich 4 Jahre Zeit gelassen, auch um ein neues Album rauszubringen. Und ich muss sagen, Thriller habe ich noch gar nicht so 82, 83, so da habe ich gerade mal so angefangen, mich für Popmusik zu interessieren. Das habe ich gar nicht so extrem wahrgenommen, weil ich einfach eine Nummer zu jung war. Aber bei Bad war ich halt total die Zielgruppe. War auch auf dem Konzert im Volksparkstadion in Hamburg. Und ich muss sagen, ich war da auch echt mega fasziniert von und auch wirklich angesteckt von diesem Hype, wo du das nämlich gerade sagtest, ne? Das musste man irgendwie haben und da musste man hin, weil da einfach jeder hinging, so, ne? Und das ist generell auch, finde ich, auch Thema unseres Podcasts, ne? Ist das heute noch so? Und also so über Stars, ist das überhaupt noch möglich? Also damals war es möglich. Was ich aber so spannend finde, ist, dass ich irgendwie immer so einen Beigeschmack hatte von, dass das irgendwie so nicht ganz so authentisch war mit Bad. Da ging das nämlich schon los, finde ich, dass das so ein bisschen bröckelte. Ging dir das auch so?
Ja, das ging mir auch so, weil man da schon spekuliert hatte über seine Hautfarbe, dieses Thema,
Ja.
was er ja immer auf eine Krankheit zurückgeführt hat, auf diesen
Genau.
ganzen Hype mit Neverland und also der musste dann ein eigenes, praktisch einen halben Stadtteil musste er haben, wo er wohnt und das Ganze, das führte ja ganz weit weg von der Musik und so habe ich das auch damals empfunden.
Ja.
Ne, dann hat er einfach mal super überheblich, ich glaube, es war irgendwie Mitte 85 war das, glaube ich, hat er ja die Rechte an allen Beatles-Songs mal eben so gekauft für fast
Ja,
50
das
Millionen
fand Paul
Dollar.
McCartney überhaupt nicht lustig.
Nee, das sind lauter solche Sachen, wo du denkst, so, das habe ich genauso empfunden. Ich fand, das war einfach too much. Pepsi hat ihm 12 Millionen bezahlt für 4 Werbespots. Also auch mal wieder alles im Millionenbereich und nicht unbedingt Milliarden, aber interessant, weil du das vorhin gerade erwähntest mit der. Ich bin übrigens nie bei Michael Jackson live gewesen. Ich habe den nie live gesehen. Und es liegt vielleicht, also erstmal liegt es daran, das hat mich wahrscheinlich nicht interessiert, aber vielleicht liegt es auch daran, dass der insgesamt in seiner gesamten Karriere nur 4 Welttourneen gemacht hat. Das kannst also viele andere Künstler machen das viel häufiger. Und im Endeffekt hat er auch nicht wirklich viele Alben rausgebracht, wenn man die ganze Zeit sieht, in der er aktiv war. Hast du ja gerade gesagt. Also es ging zwischen Off the Wall und Thriller sind 3 Jahre, dann kam es aber in 4 Jahresrhythmen. Und das ist
Ja.
schon eigentlich ziemlich lange,
Ja.
4 Jahre für so ein,
Absolut.
wenn man sich heute überlegt, dass es immer noch angeblich über 100 nicht veröffentlichte Titel von ihm gibt, kriegt man
Wahnsinn.
schon den Eindruck,
Ja.
dass er sehr wählerisch war bei den Titeln, die auf die Alben kamen. Also finde
Ja,
ich spannend.
also.
Also dieses unauthentisch, weil er auf einmal eine Kunstfigur war,
Ja,
mit
aber
sich
weißt
selbst
du
auch,
was?
mit sich
Ja.
selbst auch wohl nicht ganz im Klaren und im Reinen so, aber eigentlich gar nicht so viel veröffentlicht und nicht so viel auf Tour. In dem Verhältnis ist er schon wahnsinnig erfolgreich gewesen dann.
Ja, also ich glaube, also mein Gefühl war so ein bisschen, dass eben, wie du sagtest, Thriller so ein bisschen der Peak war, weil da war er total in seinem Element, hat genau das gemacht, wofür er eigentlich bestimmt war. Und ich habe irgendwie schon bei Bad so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er auf gewissem Terrain Leuten gerecht werden will. Also so, weil man das so macht. So dieses Macho-Ding, das wurde dann viel zu doll alles. Und auch überhaupt das Wort Bad dann zu benutzen und so im Parkhaus dann, ey, Martin Scorsese hat das Video, der hat ja wirklich die größten Leute daran geholt und Martin Scorsese hat bitteschön irgendwie das Video gedreht. Und also so eine große Story steckte da eigentlich nicht hinter. So, und das war dann auch alles so diese Motherfucker-Attitude und so, das war alles so ein bisschen so, was? Und dann aber auch so diese Transformation mit seinen OPs dann auch und so, da ging das halt so los, so, ne? Aber trotzdem waren alle fasziniert und da merkt man dann auch echt so einen Gruppenzwang. Also ging mir damals schon so. Also, dass da. Ja, laufen alle hinterher, dann wird das wohl gut sein. Weißt du, so dieses Phänomen, was du auch häufig beschreibst, oder?
Ja, wobei, das ist ja immer der Punkt, sich in so eine Person mit so einem Erfolg und eine nicht gehabte
Ja.
Kindheit hineinzuversetzen, ist, glaube ich, extrem schwer. Also, das kann man,
Ja.
ich, kann man nicht nachvollziehen. Im Grunde habe ich das empfunden wie so ein Kinofilm, das ganze Michael Jackson-Phänomen. Ne?
Total,
Also,
oder? Ja.
ja. Also ich habe dem das nie übel genommen, aber es hat mich auch nicht so wahnsinnig interessiert. Ich fand die Musik halt einfach teilweise sehr gut und sehr
Ja,
gut
absolut.
produziert.
Und wird schon irgendwie gut sein, habe ich gerade gesagt. Das war natürlich obendrein auch so brillant produziert, natürlich. Aber ich finde, also ich glaube, das ist wirklich so deswegen der Peak mit Thriller, weil danach wurde es dann auch immer doller, dass er dann irgendwie auch bei seinem nächsten Album Dangerous, wo er dann irgendwie Macaulay Culkin dann irgendwie in seinem Video eingebaut hat und auch immer dieses Thema, ne, irgendwie der Weltretter und dann hat er aber trotzdem dann so bei Black or White dann Rap mit eingebaut, wo man dann auch denkt, wieso baut er da einen Rap ein? Ja, weil man das gerade so macht. Das war halt so Anfang der 90er halt total auf dem Vormarsch, halt Hip-Hop, Rap und so. Und dann ist er so diesen Trends fast eine Nummer hinterhergelaufen.
Naja, das lag ein bisschen an, er hat den Produzenten da gewechselt. Das war dann Teddy Riley bei Dangerous. Und das
Ja, aber
war,
er war
der hat auch
fucking
nur.
Michael Jackson. Der hätte auch sagen können, nee, ich brauche hier keinen Rap. Ich bin Michael Jackson.
Ja.
Ich mach Black or White ohne
Ja,
Rap.
aber das ist das, dieses Phänomen hast du ja ganz, ganz oft. Das hast du auch bei so Acts wie Kraftwerk gehabt, dass die in
Ja.
dem Moment, wo die Geschichte geschrieben war, sie fast hinterherrennen, weil andere sie überholt haben mit neuen Geschichten. Das ist, war bei Michael Jackson nicht viel anders. Ne? Er hat dann nachher dieses New Jack Swing-Genre mit Teddy Riley gemacht, hätte alles nicht machen wollen, weil er war einfach Pop. Der hätte alles machen
Ja,
können.
ja, ja.
Ne? Also, das ist diese Michael Jackson, ist ja die Geschichte von R&B über Disco zu Pop und dann danach war es so ein bisschen undefiniert. Er hätte eigentlich bei seinem Pop, den er sozusagen selbst definiert hat, bleiben können. Aber das,
Ja,
wie
und
gesagt, das
sein
geht
ganzer
vielen
Lifestyle,
Künstlern
das
so.
ist ihm einfach auch total über den Kopf gewachsen, ne? Über
Genau.
den Kopf
Du
gewachsen, ne?
verlierst die Kontrolle, glaube ich, auch. Und
Ja.
du wirst, es ist unglaublich schwer, da eine sozusagen eine Außenperspektive einzunehmen und eine
Ja.
Selbstreflexion. Ich schätze, das wird fast unmöglich sein. Weil es gibt
Absolut.
niemanden erfolgreicheren. Im Guinness Buch der Rekorde ist er als erfolgreichster Unterhaltungskünstler aller Zeiten erwähnt. Wie wirst du dann als Person? Das funktioniert, da kann es nur so sein.
Ja. Zumal, ich glaube, wenn du in den Sphären unterwegs bist, ne, und alle dich gut finden und so, dann gibt es ja auch ganz wenig Leute, die an einen rantreten und sagen, hey, pass da mal ein bisschen auf, da musst du aufpassen. Ne? Also ich meine, also ganz tragisch ist natürlich sein Äußeres, finde ich. Also, dass die ganze Welt mit ansehen musste, irgendwie, wie er sich eigentlich selber verunstaltet. Letztendlich war das ja nichts anderes, oder?
Ja, das würde ich aber auch heute bei vielen Menschen
Ja, das
so
stimmt,
sehen.
ja.
Aber er war der Erste, sag ich mal.
Ja, ey, also ganz tragisch eigentlich alles, ne?
Ja, übrigens hat das dann übertrieben, dieses diesen Personenkult und das Geld ausgeben bei nämlich genau dem Album nach Bad Dangerous 1991, von dem wir eben schon gesprochen haben, von Teddy Riley produziert, indem die Plattenfirma eine 40 Millionen Dollar Kampagne aufgelegt hat, um das Album zu bewerben. Und ich erinnere mich noch an eine Sache. Die haben nämlich weltweit diese 9 Meter hohen Michael Jackson Statuen aufgestellt in
Ja.
den Städten, in den größten Städten. Und ich erinnere mich noch an die Statue, war es in Berlin oder in München, ich weiß es nicht. Das ist auch die Statue, die auf dem Album zu sehen ist. Und das Album ist in Hinsicht auf
History.
History. Nee, doch History, genau. History. So heißt es, genau.
Genau, das ist ein Best-of-Album, CD1 und CD2 war ein komplett neues Album.
Ganz genau. Und das war, ist in Verhältnis zu den Kosten ist das Album gefloppt. Das war sein erstes, was, kann man sagen, gefloppt ist. Man hat natürlich auch noch,
Ja.
ich kenne die Zahlen nicht, wahrscheinlich 20 Millionen verkauft, aber eine weltweite Kampagne, weltweiter Vertrieb und so, das frisst dieses Geld relativ schnell auf wohl.
Aber kann man da sagen, gefloppt? Also ich glaube, bei seiner letzten Platte kann man vom Flop reden. Aber bei, ich glaube, History, da waren doch noch die ganzen großen Dinger drauf. Aber der hat halt enorm Federn gelassen wegen seinen ganzen Skandalen, die parallel noch stattgefunden haben, ne? Oder
Ja, und man darf
beziehungsweise die
nicht vergessen,
Prozesse, die
also
er an den Hacken
ja,
hatte, ne?
das ist ja ein eigenes Thema, aber man darf auch nicht
Ja.
vergessen, dass so ein Album, was der produziert hat, das hat halt mal schnell 100 Millionen gekostet, die Produktion.
Ja.
Mit den Singles, mit den Videos und so weiter, das ist unfassbar teuer. Der hat die teuersten Musikvideos ever gedreht. Und wenn du
Ja.
das alles so zusammenrechnest, dann musst du auch schon ein paar verkaufen. Dann ist zwar die Verkaufszahl sehr hoch, aber trotzdem kann das ein wirtschaftlicher Flop sein.
Ja. Ja, stimmt. Gerade von der Platte wurde, glaube ich, die erste Single Scream. Das ist ja ein Duett mit seiner Schwester gewesen. Und da haben sie, glaube ich, 7 Millionen für ausgegeben, für das Video. Habe ich letztens auch noch mal gesehen, wie es ist immer noch geil, ne, von der Optik her. Ist immer noch ziemlich geil.
Aber was den Deutschen bei dem Album, glaube ich, in Erinnerung ist, das ist nämlich die Promotion für einen der Songs, nämlich der Earth Song. Wärst du bestimmt auch noch drauf gekommen.
Ja, na
Nämlich
klar.
der Auftritt bei Wetten, dass. Führte übrigens dazu, das fand ich, das wusste ich nicht, das war die erste Nummer 1 in den deutschen Singlecharts überhaupt von Michael Jackson.
Echt?
Ja,
Wow, das wusste ich
und
nicht.
doch,
Krass.
und zwar wahrscheinlich durch die Promotion bei Wetten, dass.
Ja, das war ja sowieso immer Hauptanlaufpunkt für Künstler, die eine neue Platte draußen hatten, ne? Bei Tommy Gottschalk auftreten und rums, irgendwie war man in den Top 10, wenn nicht sogar auf Platz 1, ne?
Ganz genau.
Ja, wart ihr auch mal da mit den Disco Boys, Raphael?
Ja, mehrfach, mehrfach.
Ja.
Aber das war eigentlich so ganz frühen Zeiten.
Wow.
Ja, genau.
Ja, abgefahren, ne? Also, ich weiß noch, ich habe den auch live verfolgt, den Auftritt damals. Und übrigens, du hast gerade auf die Tourneen, kamst du zu sprechen. Die Bad Tour habe ich ja damals, wie ich sagte, im Volksparkstadion gesehen. Da war alles noch in Ordnung, nach meiner Erinnerung. Also geile musikalische Performance. Aber was mir in den 90ern auffiel, ich habe alle beiden weiteren Tourneen auch gesehen, die Dangerous Tour und dann auch die History Tour. Und bei der Dangerous Tour ging schon sehr viel Vollplayback los. Also Vollplayback. Einige Songs, es war gar nicht zu überhören, dass das echt die CD-Version war. Und bei der History Tour war das sogar der Großteil. Also häufig hat eine Band zugespielt, aber bei einigen Sachen hat er wirklich eiskalt die CD-Version abgefeuert. Und das fand ich dann echt schon ein bisschen dürftig. Also
Allerdings.
zumal er auch nun wirklich die Möglichkeiten hatte, dann zumindest so ein Fake-Live-Ding hätte einspielen können. Und ja, aber auch da, und ist es nicht krass? Wir reden hier von 97, glaube ich, war die History Tour. Die war ja auch total gut verkauft, überall ausverkauft gegangen, auch sofort. Ich glaube, hier in Deutschland war sie nicht in Hamburg, sondern in Hannover. Wir sind damals nach Hannover gefahren. Und die Leute haben es trotzdem akzeptiert, ne?
Ja, klar.
Das fand ich bemerkenswert, dass sie trotzdem so ein Vollplayback hinnehmen. Die Show war natürlich gigantisch. Aber das fand ich so vom musikalischen Blickwinkel ein bisschen dürftig, dass der King of Pop irgendwie da so ein Vollplayback abfeuert. Ja.
Aber das ist
Genau.
auch keine Ausnahme in dem Bereich. Interessant
Auch
übrigens.
keine Ausnahme, aber weißt du, Madonna nimmt zumindest dann irgendwie eine Fake-Version im Vorfeld auf. Obwohl, das stimmt auch nicht. Die letzte Tour war ja auch sogar ohne Band, glaube ich. Das war auch übrigens ein Grund für mich, da nicht mehr hinzugehen.
Ja,
Finde ich auch
Wahnsinn.
schwierig.
Übrigens, wo wir noch, weil du mich vorhin noch nach Beat It gefragt hast, das fiel mir nicht ein. Jetzt fällt es mir wieder ein, wo wir im Zusammenhang mit Kosten und Erfolg. Du kennst bestimmt noch diesen, das werden alle kennen, diesen ikonischen Gong-Klang am Anfang von Beat It.
Ja.
Das fängt das Bäum, Bäum, fängt das ja so an.
Ja.
Und den hat er produziert, weil mich hat mal sehr interessiert, auch damals schon, inwieweit Michael Jackson Elektronik in seiner Musik verwendet. Und das hat er damals mit dem Synklavier erzeugt. Und dieses Synklavier kostete zu der Zeit 82, 300 bis 500.000 Dollar.
Wow.
Und das wären für die damaligen Verhältnisse ungefähr zwei, drei Einfamilienhäuser gewesen. Und es waren zu dem Zeitpunkt nur 200 von diesen Systemen verkauft. Und er hatte natürlich eins davon. Und
Ja, klar.
das konnte man mal eben so kaufen und benutzen für den Gong-Sound von Beat
Ja, super, echt.
It.
Ja, ich hörte mal, dass für Synklavier sogar extra jemand anreist,
Ja,
um
das hatten wir schon mal. Wir haben da
den
schon mal drüber
Musiker
gesprochen.
einzuweisen. Ja,
Genau.
ganz genau. Ja, Wahnsinn, die Möglichkeiten sind natürlich dann enorm, ne?
Ja, das ist wirklich so. Und das Interessante ist, da kommen wir jetzt auf das Thema elektronische Musik, wenn wir jetzt in den Underground gehen, dass viele kreative Leute damals nicht so produzieren konnten, weil sie sich diese Geräte nicht leisten konnten.
Ja.
Später haben sie sich das leisten können, weil sie genau diese Geräte gebraucht von solchen Leuten gekauft haben.
Ja, aber man kann es ja auch umdrehen, ne? Also man kann ja auch sagen, irgendwie nur weil jemand so ein Gerät hat, heißt es nicht, dass da auch dann was richtig Geiles bei
Nein,
rauskommt. Also,
nein. Das, man hat
und
das
das war
gehabt, weil man
halt
sich das
immer,
leisten konnte.
ja, aber
Fertig.
das muss man echt auch wirklich dazu sagen, ne? Also das hat Michael Jackson auch, Michael Jackson war auf mehreren Ebenen unfassbar prägend für die Popkultur und eben auch auf dem Produktionssektor, ne? Also auch wenn die Alben so jetzt so nicht mehr so legendär daherkamen wie Thriller, aber auf Dangerous war zum Beispiel Jam. Und das wurde total gefeiert, der Song, von dem Produktionsaspekt, ne?
Und History hat er übrigens das Album von 1995 hat er so mehr oder weniger selber produziert, soweit ich weiß.
Ja, echt?
Ja, Da war Teddy
Wow.
Riley raus, Quincy Jones war nicht mehr da und übrigens Quincy Jones, weil wir den so oft erwähnen, der ist ja, haben wir neulich auch im letzten schon erwähnt, vor genau 6 Wochen verstorben, muss man auch nochmal
Ja,
sagen.
absolut. Ja, wie ich schon sagte, eigentlich auch eine Folge wert, ne? Aber Raphael, was mich nochmal interessiert, deine These ist ja sehr, sehr häufig, und ich bin da ja auch ganz häufig bei dir, dass Popkultur eigentlich aus einer Subkultur entsteht. Ich habe bei Michael Jackson aber fast gar nicht so das Gefühl. Hier haben wir es mit einem Kinderstar zu tun, der eigentlich immer auf der obersten Welle der Popkultur gesurft ist, oder? Kann man bei Michael Jackson auch sagen, dass da irgendwas aus der Subkultur
Ja,
entstanden ist?
würde ich
Oder
schon
wie
sagen.
siehst du das?
Würde ich schon sagen, er ist natürlich nicht als Person Popkultur, aber er ist natürlich mit dem Thema Disco aus einer Subkultur entstanden. Ja, also diese US-Disco-Sache, die war ja schon, das ist ja schon eine Subkultur gewesen, die sich
Ja,
zu
aber
einer.
das ist doch eine Entwicklung für sich, die aus der Subkultur entstanden ist. Und das meine ich
Genau.
damit, dass er im Grunde darauf surfte, so
Ist
ein
so,
bisschen,
genau, so
oder?
sehe ich es auch. Also wenn wir
Ja.
über Ikonen reden, ist Michael Jackson eine Ikone der Popkultur, aber natürlich auf Basis von musikalischen Entwicklungen, die aus Subkulturen kamen.
Genau, und die er aber auf so einer derartigen Art und Weise optimiert hat und dadurch natürlich neue Standards gesetzt hat, ne?
Ja, ganz sicher.
Also auf mehreren Ebenen, ich habe es ganz häufig ja schon erwähnt, aber also vom Songwriting über Vocal Performances, wie werden Chöre gesetzt, wie werden Sachen produziert im Allgemeinen, wie auch über die Musik hinaus, ne? Also auch die Sehgewohnheiten, ne? Also dass ein Popmusik-Videoclip zu einer Art kleinem Kinofilm wurde, das gab es vorher ja auch noch nicht, oder?
Nein, das war das erste Mal und ist auch jedem in Erinnerung geblieben.
So ist es. Wahnsinn.
Kommen wir mal zu seinem Ende, zu dem Unrühmlichen vielleicht.
Ja, müssen wir, glaube ich, ne? Also man könnte natürlich noch Stunden weitererzählen, aber ja, kommen wir doch mal zu unserem Top 5, Raphael.
Nee,
Jetzt
ich meine
mal.
zum ersten Mal zu kurz zum Ende von ihm selbst.
Ach, von ihm selbst, ach
Da habe ich
so.
nämlich eine blöde Anekdote zwar, aber er starb ja am 25.06.2009. Und an diesem
2009, genau.
Abend haben wir, also Disco Boys, einen Live-Auftritt gehabt auf der Kieler Woche. Das hatten wir damals traditionell jedes Jahr. Das war die Hauptveranstaltung, NDR-Bühne. Ich würde sagen,
Ja.
20.000 Leute. Jedes Jahr waren wir da. Und an dem Tag starb Michael Jackson. Und wir haben das Set begonnen mit, ich weiß den Titel nicht mehr, aber natürlich mit Michael Jackson. Aber ich habe noch eine interessante Anekdote von vorher. Vielleicht erinnern sich die Hamburger noch, im Januar 2006, glaube ich, war das, hat er ja einen Musikberater, ich glaube, den kannte er von Wetten, dass, in Hamburg besucht für ein paar Tage. Da war er in Hamburg und das war im Stadtteil Niendorf. Und da habe ich gleich geguckt, Stadtteil Niendorf, da wohnt immer noch meine Tante seit 84. Das war die Zeit, wo ich nach Hamburg gekommen bin. Und die wohnt genau 1 Kilometer davon entfernt. Das fand ich super spannend, dass Michael Jackson 1 Kilometer von meiner Tante weg zu Besuch war. Nur
Ja.
mal so.
Ja, abgefahren.
So,
Krass,
jetzt
ja, ich
können
erinnere mich auch an die Zeit 2009. Da habe ich auf einer Preisverleihung aufgelegt, ich glaube 2 Tage nach seinem Tod. Und da habe ich auf einer Preisverleihung aufgelegt und es war unfassbar heiß. Es war mitten im Sommer. Und wie das ja häufig so ist, Preisverleihung ist over und alle Leute sind draußen und du stehst dann da und irgendwie willst aber eigentlich die Tanzfläche füllen.
Ja.
Und ich habe dann wirklich natürlich Michael Jackson gespielt und die Leute sind wirklich aus der brüllenden Hitze wieder reingekommen und die Tanzfläche war brechend voll. Und dann habe ich natürlich irgendwie einige Michael Jackson-Songs zum Besten gegeben, aber ja. Das
Ja,
erinnere ich auch noch
wie
gut.
immer ist es so, dass bei so einem Todesfall wird dir das nochmal vor Augen geführt, was der eigentlich gemacht hat. Und da habe ich mich in das Thema nochmal rein vertieft damals und habe dann meine eigene persönliche Favorite Playlist mit ihm gemacht und so, die ich heute noch höre. Das war eigentlich die Jahre davor, war das für mich völlig unbedeutend. Und dann halt natürlich wieder logisch. Was uns zu den Top 5 führt, würde ich mal sagen. Ich mache das mal relativ schnell.
Ja.
Platz 5 war. Naja, vom Album The Off the Wall, Don't Stop Till You Get Enough, die 12-Inch-Version. Das war für mich immer so der Disco-Hit, der so sozusagen das Disco-Thema hin zu, ich will nicht sagen Hausmusik, aber so sehr Dance-Music gebracht hat, fand ich immer Don't Stop Till You Get Enough, wenn man es hört.
Geil.
Nummer 4 ist vom Thriller-Album Human Nature. Ich habe das schon erwähnt, dass mir diese Balladen immer am besten gefallen haben. Platz 3, genau das gleiche, Smooth Criminal von dem Bad-Album 1987. Und dann Platz 2, Black or White, aber eher, weil ich diese Nummer deswegen so toll fand, weil die so ein super Intro hat, wo dieses kleine Kind im
Ja.
Haus so einen Rocksong hört und der Vater immer an
Ja,
die
ja.
Wand klopft, er soll das doch bitte mal ausmachen.
Das ist
Und
übrigens, glaube ich, auch Macaulay Culkin.
Kann sein, dass es
Von
Macaulay Culkin
Kevin
ist.
allein zu Hause.
Das kann wirklich sein. Habe ich
Ja.
nicht recherchiert, weiß nicht. Aber was ich damals mich immer schon interessiert habe, was läuft denn da eigentlich bei dem Kind? Das ist so ein Rock, das ist ein klassischer
Ja.
Rocksong. Und ich habe mal herausgefunden, das ist nichts Besonderes. Das ist also kein eigener Song, den hat Michael Jackson selbst produziert und da abgespielt. Vom Dangerous Album 1991, Black or White. Und das meine Nummer eins ist, jetzt überraschend nämlich, Love Never Felt So Good. Das ist dieses
Ach,
Duett
super.
mit Justin Timberlake, was natürlich nachher, weil die Aufnahme ist ja von 2014, glaube ich, von dem posthumen Album Escape. Da ist
Ja.
das drauf. Und das ist basiert aber auf einer Demoaufnahme von 1983. Und da hat Justin Timberlake Samples von Working Day and Night genommen, was von 1979 ist. Aber das ist, finde ich, eine tolle Produktion. Also ein Duett mit einem nicht mehr lebenden Michael Jackson. Und ich finde die Nummer super. Love
Ich
Never
finde die
Felt So
auch
Good.
richtig geil. Also wirklich. Super Wahl. Habe ich auch überlegt. Also, ich glaube, das ist ein Demo gewesen, ne? Wo
Ein
Michael
Demo
Jackson
von
aber auch ein
83.
Duett gesungen hat mit jemandem. Ich wollte gerade sagen, Charles Aznavour. Kann das sein?
Nee, weiß
Da
ich
bin ich
nicht.
aber nicht
Das weiß ich nicht.
sicher.
Aber ich weiß, es ist schon ein Duett als Duett. Nee, es war es nicht mit Brian, mit Queen. Ich weiß, ich habe es vergessen. Irgendwie, ich meine, es wäre mit Freddie Mercury gewesen, aber ich weiß es nicht genau.
Nee, das glaube ich nicht.
Egal,
Aber
das
naja,
checken wir. Machen wir einen
das
Faktencheck.
checken wir nochmal. Und ja, Wahnsinn. Ich finde auch übrigens ganz kurz nochmal bei der Nummer, ne? Also wann kam die raus? Ich glaube,
2014.
2014 sogar erst, genau. Und die spiegelt aber auch von der Produktionsart so diesen geilen 70s-Vibe irgendwie wieder, finde ich, ne? Das ist auch richtig
Ja.
gut produziert worden. Und ich glaube auch in seinem Sinne, weil der hätte es wirklich definitiv gewollt mit Justin Timberlake. Ja, Wahnsinn. Ich mache auch meine fünf Top 5 mal ganz, ganz schnell, weil ich kam wirklich nicht drum rum. Die legendären Songs von Thriller sind alle in meiner Top 5. Übrigens, auch wenn diese Songs sehr, sehr, sehr geil finde, muss ich trotzdem sagen, bestverkauftestes Album aller Zeiten. Ich fand Thriller immer so ein bisschen überbewertet, ehrlich gesagt, weil ich die Songs dazwischen eigentlich so teilweise eher so ein bisschen mittelmäßig finde. Also ja, der Opener ist super und ich weiß nicht, aber PYT und so einige Sachen, The Girl Is Mine, finde ich immer so ein bisschen, ja.
Fand ich auch nicht gut, Girl is Mine.
Ja, das ist immer so, ich fand es immer so ein bisschen überbewertet, aber irgendwo auch nicht, weil eben diese Songs sind in meiner Top 5. Billie Jean auf Platz 5, auf Platz 4 Beat It, ganz großartig, ich bin ein Riesenfan von den drei Songs und auf Platz 3 Thriller. Auf Platz 2 bei mir, ebenfalls wie bei dir, Smooth Criminal, großartiger Titel auf Bad, mega geil. Wurde sehr spät ausgekoppelt übrigens, Wahnsinn. Und auf Platz 1 ist bei mir tatsächlich der Earth Song. Ich
Ah,
weiß noch,
okay.
als ich den Song das erste Mal gehört habe, 1995, und ich war echt fassungslos. Ich fand den, und ich habe ihn nicht bei Wetten, dass gehört, weil Ich kann mich auch erinnern, dass der Sound auch ganz komisch war bei der TV-Übertragung übrigens. Das war in so einem komisch gefakten Stereo-Signal, haben die das rausgehauen. Man konnte seinen Gesang gar nicht so richtig hören bei der Wetten, dass-Übertragung. Ich habe den, als das Album rauskam, schon gehört. Der wurde ja später als Single erst ausgekoppelt und da fand ich ihn, also das wirklich, es hat mir den Atem genommen. Ich fand den unglaublich und auch nach wie vor Wahnsinn.
Ja, ist auch sehr zeitgemäß übrigens.
Ja,
Ganz
total,
nebenbei.
ne? Und übrigens, wo wir gerade von diesen ganzen Alben sprachen, übrigens, Raphael, was ich auch total spannend fand, ich habe mal bei der Vorbereitung in die Liste der meistverkauftesten Alben aller Zeiten, der 100 meistverkauftesten Alben aller Zeiten reingeschaut. Und Michael Jackson ist natürlich enorm vertreten und führt es ja an mit Thriller. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Die wenigsten Überkünstler, die heute am Start sind, sind in diesen Top 100 überhaupt vertreten.
Wundert mich nicht, aber es ist ein eigenes Thema.
Ist wirklich ein eigenes Thema, oder? Keine
Ja.
Beyoncé, keine Lady Gaga, alle nicht drin. Madonna ist irgendwann mal, ich habe es gerade vor mir, auf Platz 22 mit ihrer Single Collection. Danach auf 23 Celine Dion. Aber also, tja, und da kann man mal sehen, was für ein Überkünstler Michael Jackson war.
Ja. In diesem Sinne.
In diesem Sinne, Raphael, wie lange bist du noch in Florida? Hören wir uns nächste Woche nochmal in Florida oder bist du da zurück?
Je nachdem, wann wir das machen wollen. Ich bin noch jetzt ein paar Tage mich noch hier.
Ja, sehr schön. Dann knobeln wir mal eine neue Folge aus und hören uns nächste Woche wieder.
Alles klar, bis denn.
Mach's gut, ciao, ciao.
Tschüss.
Neon Vibes. Popkultur im Wandel der Zeit. Immer sonntags überall, wo es Podcasts gibt.